Herzlich willkommen zum Marktausblick für 2018. Wir wollen uns also hier und heute mal anschauen, was ist überhaupt so passiert, wo befinden wir uns aktuell an den Finanzmärkten, was sind so die Risiken womöglich auch, mit denen wir umzugehen haben und was sind mögliche Maßnahmen, die du für dein Depot, für deine Geldanlage umsetzen kannst, um womöglich ein paar Chancen wahrzunehmen oder einfach in Anbetracht der aktuellen Situation, der aktuellen Rahmenbedingungen, dein Depot gut für das Jahr 2018 und die weiteren Jahre aufzustellen. Wir werden also hier grob erst einmal den Status quo betrachten. Wir schauen, wie gut läuft es eigentlich in der Wirtschaft. Dann schauen wir, wo möglicherweise kurzfristig die Risiken liegen. Und wir gehen auf mögliche Handlungsvorschläge ein, die ich für dich herausgearbeitet habe, wo ich mir verschiedene Märkte, verschiedene Branchen, einfach verschiedene Denkweisen auch herausgesucht habe, die man in meinen Augen gerade heute beherzigen sollte, um nicht böse überrascht zu werden und sein Depot gut aufstellen zu können. Und wie gewohnt möchte ich diese Ratgeber so kompakt wie möglich halten, dir also die wichtigsten Informationen komprimiert wiedergeben. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Schauen wir uns also mal an, wo stehen wir überhaupt? Was ist der Status quo? Wir haben nun einen Bullenmarkt, also einen Markt, in dem die Kurse schon seit mehreren Jahren gestiegen sind. Ganz konkret sind die Kurse seit 2009 nahezu durchgängig am Steigen. Sie sind auch mal zwischendurch 2011, 2012 im Zuge der Euro-Krise etwas gefallen, um etwas mehr als 20% teilweise. Aber nichtsdestotrotz können wir einen weitestgehend steigenden Markt beobachten. Das bedeutet auch gleichermaßen, die Kurse sind natürlich schon um einiges gestiegen. Und wir Anleger wissen, dass wir psychologisch eigentlich immer Schwierigkeiten haben, einzusteigen und neues Geld zu investieren. Die einen möchten ihr Geld nicht dann investieren, wenn die Kurse gerade gefallen sind, weil sie dann denken, oh nee, da geht gerade irgendetwas vor sich, da möchte ich jetzt nicht dabei sein. Andere Anleger sagen wiederum, die Kurse sind gefallen, sehr gut, jetzt kann ich ja meine Aktienanteile für weniger Geld kaufen und investieren genau dann. Andersrum gibt es auch den Fall von Anlegern, die es nicht übers Herz bringt zu investieren, wenn die Kurse schon länger gestiegen sind, weil sie denken, okay, jetzt habe ich ja mit Sicherheit schon den Großteil des Kursanstiegs verpasst, jetzt können die Kurse nur noch fallen. Und wiederum andere sagen, okay, die Kurse steigen, dann werden sie ja bestimmt weiter steigen und investieren. Es gibt also verschiedene Anleger und in jedem Fall gibt es die eine oder die andere Seite, die sich damit sehr, sehr schwer tut zu investieren. Und wir befinden uns jetzt offensichtlicherweise in der Situation, dass die Märkte schon länger gestiegen sind und dass sich natürlich viele Anleger auch fragen, okay, die Märkte sind lang gestiegen, kann das überhaupt noch weitergehen? Und vorab möchte ich natürlich sagen, aber das weißt du vermutlich, wir werden hier nicht Hellseher spielen, irgendwelche unseriösen Prognosen abgeben oder ähnliches. Das, was wir machen können, ist, uns das Chance-Risiko-Verhältnis anzuschauen. Wir können schauen, was für Chancen gibt es, welches Risiko gibt es? Gibt es womöglich Anlageklassen, die aktuell interessanter sind als andere? Oder gibt es gewisse Märkte, die interessanter sind als andere? Denn es gibt nicht den einen Aktienmarkt, auch wenn wir natürlich oft davon sprechen. Also was wir hier nicht machen, ist zu sagen, der DAX wird Ende des Jahres bei 14.500 Punkten stehen. Das machen wir nicht, das ist völlig unseriös und das hilft niemandem weiter. Hier geht es einfach nur um Wahrscheinlichkeiten und um die Chancen und Risiken, die sich aus der aktuellen Marktlage ergeben. Was ist denn aktuell eigentlich gut? Ja, denn ganz spannend ist, dass wir auch hier, wenn wir über die Wirtschaft sprechen, oft zwei Lager haben. Wir haben das eine Lager, das eher optimistisch auf die Wirtschaft schaut und ein anderes Lager, das eher pessimistisch ist. Die Optimisten sagen, wir haben eine wirtschaftlich gute Lage. Wir haben nahezu auf der ganzen Welt ein positives Wirtschaftswachstum. Also sowohl die Industrienationen als auch die Schwellenländer als auch die Entwicklungsländer befinden sich im Wachstum, haben gute Wachstumsprognosen. Wir haben flächendeckend niedrige Arbeitslosigkeiten, noch viel niedriger als vor ein paar Jahren. Und die Inflation zieht langsam an, ist aber trotzdem noch auf einem niedrigen Niveau. Also beispielsweise in Deutschland, genau da, wo die Europäische Zentralbank, die EZB, die Inflation haben möchte. Das klingt alles sehr gut. Was sagen allerdings Pessimisten? Pessimisten sagen, wir leben in einer Zombie-Industrie. Die Industrie wird nur am Leben gehalten von dem vielen billigen Geld, das in die Märkte gepumpt wird. Das ist vielleicht auch nochmal ein einzelnes Thema für sich, was dort wirklich überhaupt passiert und was dort nicht passiert bei der Geldpolitik. Die meisten Menschen haben leider gar nicht so viel Ahnung davon, reden aber trotzdem darüber. Das können wir an anderer Stelle auch nochmal genauer betrachten. In jedem Fall gibt es natürlich diese expansive Geldpolitik, die Politik des billigen Geldes von gleichermaßen niedrigen Zinsen. Und das ist eben der Grund, warum viele sagen, die Industrie wird nur davon am Laufen gehalten. Wir haben also ein optimistisches Lager und ein pessimistisches. Ich zähle mich, was diese Analyse angeht, eher zu den Optimisten, sehe natürlich aber auch ein gewisses Risiko durch das billige Geld. Aber wir müssen einfach anerkennen, dass die Gewinne, die erzielt werden, ja tatsächlich vorhanden sind. Also es sind ja reale Gewinne, die die Unternehmen erzielen. Die Arbeitsplätze existieren tatsächlich. Und allein dadurch, dass man vielleicht Geld in Finanzmärkte pumpt, werden nicht zwangsweise Gewinne oder Arbeitsplätze geschaffen. Also wir haben hier auch einen realwirtschaftlichen Gewinn, unabhängig davon, was nun wirklich an Geld an den Kapitalmärkten reingepumpt wird von den Zentralbanken, von den Notenbanken oder eben nicht. Gleichermaßen könnte man ja argumentieren, wenn wir eine Zombie-Industrie haben, dass die Unternehmen gar keine Herausforderungen mehr haben. Unternehmen, die vielleicht gar nicht so rentabel sind, sind doch rentabel, weil sie so viel billiges Geld bekommen und die Unternehmen müssen sich gar nicht anstrengen, um zu bestehen. Das ist ja so der Kerngedanke des Ganzen. Tatsächlich erleben wir ja aber genau das Gegenteil. Wir haben ja sehr viel Disruption, die die ganzen Unternehmen auf Trab hält und es erfordert, dass sie agil bleiben. Also wir haben ja Unternehmen, die ganze Wirtschaftszweige auf den Kopf stellen. Wir haben Amazon, den Online-Versandhändler und ja noch mehrere Branchen hat Amazon heute, da ganz viele etablierte Supermärkte einfach vor ganz neue Herausforderungen stellt. Wir haben im Medienbereich, der Jahre oder Jahrzehnte lang von Fernsehsendern dominiert wurde, auf einmal Streamingdienste wie Netflix, auch wie Amazon, die diesen Bereich auf den Kopf stellen. Wir haben Tesla, die die Automobilbranche auf den Kopf stellen. Wir haben mit Airbnb einen Marktplatz, wo privat Wohnungen vermietet werden können, wo die ganze Hotel- und Urlaubsbranche auf den Kopf gestellt wird. Und da gibt es natürlich noch mehr Beispiele. Und all diese Unternehmen, diese Disruption führen dazu, dass die Unternehmen ja gezwungen sind, agil zu bleiben, ihre Angebote zu verbessern, ihre Kosten zu senken, sich einfach als Unternehmen zu verbessern, damit wir als Anleger auch letztendlich davon profitieren. Und genau das ist einer der größten Punkte, warum ich es für relativ abwegig halte, zu sagen, dass wir in einer Zombie-Industrie sind. Mit Sicherheit gibt es vielleicht einige Unternehmen, die sich bei einem höheren Zinsniveau nicht über Wasser halten können. Das ist ja aber auch ganz normal. Ein Großteil der Branchen, ein Großteil der Unternehmen steht allerdings heute auch schon vor großen Herausforderungen, die die Unternehmen einfach besser machen. Denn nicht umsonst sagt man ja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und das gilt sowohl persönlich als auch für Unternehmen. Also mein Blick ist hier eher ein optimistischer, dass ich definitiv denke, wenn mal das Geld teurer wird, wenn die Zinsen womöglich angehoben werden, dass neue Herausforderungen entstehen. Aber ich glaube nicht, dass die Unternehmen entweder völlig unvorbereitet darauf treffen, also die sind ja auch nicht blöd, die Menschen, die da arbeiten. Gleichermaßen haben viele Unternehmen ihre Schuldenquoten gar nicht so stark erhöht. Darüber haben wir ja auch schon im anderen Ratgeber gesprochen. Und diese Disruption, also diese Umwälzung ganzer Märkte, die hält die Unternehmen schon auf Trab und verhindert es eigentlich, dass wir in einer Zombie-Industrie sind. Und dieser realwirtschaftliche Gewinn ist ja tatsächlich zu sehen. Nichtsdestotrotz kann man dann natürlich sagen, okay, die Wirtschaft läuft gut, eigentlich spricht ja alles für ein Aktieninvestment. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, die richtig großen Kurssprünge entstehen vor allem dann, wenn es große Probleme gibt, diese dann aber gelöst werden. Ja, also wenn man auf die Finanzkrise schaut, als die Finanzkrise gelöst wurde, als die Unternehmen wieder angefangen haben, sich Geld zu leihen, den Banken zu vertrauen, als Banken sich wieder untereinander vertraut haben, da waren die großen Kurssteigerungen vorhanden. Als es zur Euro-Krise kam, man nicht wusste, ob Griechenland jeden Tag aus dem Euro fliegt und was dann passiert. Das waren Probleme, als die gelöst wurden, die haben wieder zu Kursanstiegen geführt. Wenn aber die ganze Welt schon sieht, alles läuft top, dann ist ja das Potenzial nach oben etwas begrenzt. Und das sehe ich definitiv. Trotzdem sehe ich eben nicht, dass bei einer Zinserhöhung sofort alles den Bach runtergeht und jeglicher Wohlstand, den wir hier wirklich erwirtschaften, auf einmal verschwunden sein sollte. Das ist also die erste Analyse zum Status quo. Wo befinden wir uns überhaupt? Kurz zusammengefasst, die Aktienkurse sind lange gestiegen. Wir befinden uns also in einem langen Bullenmarkt, dem zweitlängsten der Geschichte. Und wir haben aber auch eine wirtschaftlich sehr, sehr gute Lage, wobei in meinen Augen das Potenzial nach oben definitiv begrenzt ist. Also die allerhöchsten Kurssprünge wird man vermutlich nicht erleben, außer der Wirtschaft ja, geht es nochmal 5 Jahre lang so gut, wie wir es selten erlebt haben. Aber diese Zombie-Industrie, also die Meinung derer, die sagen, das Ganze ist nur auf dem billigen Geld aufgebaut, das sehe ich so nicht. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wo lauern denn jetzt aber die Risiken? Und natürlich gibt es immer Risiken, ja, also nur weil wir über Risiken sprechen, musst du nicht panisch dein Geld nehmen und davonlaufen. Risiken gibt es immer und viele Anleger machen den Fehler, dass sie immer ein Risiko zum Anlass nehmen, dass sie entweder verkaufen oder gar nicht erst investieren. Aber ein Risiko gibt es immer. Es wird immer irgendein Risiko geben. Und statt Risiken zu vermeiden, solltest du eher lernen, wie du mit Risiken umgehst. Entweder durch die genaue Ausgestaltung deines Depots oder einfach durch deinen psychologischen Umgang damit, wie du diese Risiken wahrnimmst. Diesen Fehler begehen auch oft Crash-Propheten, dass sie immer irgendein Risiko nehmen und es immer so stark darstellen und dann eben suggerieren, schnell verkaufen, der Crash wird kommen. Und da gibt es auch zahlreiche Auswertungen. Ich selbst habe auch einige auf meinem Blog gemacht, wo man eben sieht, jedes Jahr wird der Crash versprochen und dann kommt es aber doch nicht zu diesem. Und trotzdem werden diese Prognosen weiter gehört und weiter an die Anleger herausgegeben, die Prognosen von diesen Crash-Propheten. Und oftmals ist die Analyse richtig, dass es ein Risiko gibt. Aber nur weil es ein Risiko gibt, heißt es nicht zwangsläufig, dass dieses Risiko auch eintreten muss oder dass dieses Risiko sehr stark eintreten muss. Nehmen wir mal die Finanzkrise als Beispiel. Wir haben gesehen, dass die Kurse dort zeitweise um 50% gefallen sind. Aber selbst wenn man dieses Risiko vorher erkannt hätte, wäre ja gar nicht klar gewesen, wie stark der Kursverfall wäre. Womöglich hätten Staaten vielleicht viel früher, viel stärker eingegriffen, dann wäre vielleicht der Kursverfall nur bei 10-20% gewesen. Auch das wäre möglich gewesen. Das heißt, nur weil du ein Risiko identifizierst, heißt es nicht, dass nun der Untergang droht. Ja, das also als kleines Vorwort vorab. Was sind aber jetzt Risiken, die kurzfristig auftreten können? Und wir sprechen hier nicht über langfristige Megatrends womöglich, über die man sich definitiv kritisch unterhalten kann, wie vielleicht, dass die Bevölkerung im Durchschnitt etwas älter werden, vielleicht die Digitalisierung als Herausforderung für die Weltwirtschaft, aber auch als Chance. Über diese Megatrends sprechen wir hier nicht. Wir sprechen jetzt eher darüber, was sind denn jetzt so kurzfristig im Zeitraum der nächsten 1-3 Jahre so die Herausforderungen oder mögliche Risiken, die auftreten können. Zuerst einmal kann es zu einem schwarzen Schwan kommen. Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, das wir nicht vorhersehen, das eigentlich niemand als wahrscheinlich ansieht, das vielleicht auch niemand auf dem Schirm hat. Beispielsweise die Pleite von Lehman Brothers, der US-amerikanischen Großbank in der Finanzkrise, war so ein schwarzer Schwan. Das hat einfach niemand für realistisch gehalten. In gewisser Weise war vielleicht auch der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der EU, ein schwarzer Schwan. Wobei man sich da immerhin auf die Abstimmung vorbereiten konnte, wobei die meisten nicht wirklich davon ausgingen, dass es wirklich dazu kommt. Ähnlich wie bei der Präsidentschaft von Donald Trump. Ein anderer schwarzer Schwan war beispielsweise der Terroranschlag am 11. September 2001. Auch das konnte man nicht vorhersehen und hat die Finanzmärkte dann verunsichert und die Aktienkurse fallen lassen. So etwas kann also immer vorkommen. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Das ist also ganz wichtig zu beachten. Wenn wir jetzt mal schauen, was könnte ein möglicher schwarzer Schwan sein, irgendetwas, was passieren könnte, was aber eigentlich alle für super unwahrscheinlich halten, dann wäre es womöglich ein Euro-Austritt eines Mitgliedsstaates, das vielleicht Griechenland sagt, Leute, ihr dachtet, ihr hättet uns sicher, aber jetzt treten wir aus dem Euro aus oder ein anderes Land. Oder womöglich, dass ein ganzer Staat pleite geht. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit und auch das könnte natürlich erst einmal zur Verwerfung an den Märkten führen. Beides wären keine Ereignisse, vor allem der Euro-Austritt, der wäre vermutlich noch harmloser als eine Staatspleite, die aber nicht unbedingt so schlimm sein müssen, wie es sich unbedingt anhört. Natürlich werden die Kurse dann verunsichert sein, die Kurse werden kurzfristig fallen, aber wichtig ist ja, wie die Wirtschaft sich langfristig entwickelt und beides sind Ereignisse, die man höchstwahrscheinlich mittel- und langfristig wieder ausgleichen können wird. Aber das sind vielleicht ein paar schwarze Schwäne, ein paar Ereignisse, die zwar unwahrscheinlich sind, die aber eintreten könnten. Vielleicht könnte auch der Ölpreis massiv ansteigen, dass wir also einen Ölpreisschock haben, wodurch sich einfach die Produktion vieler Unternehmen verteuert und dadurch die Gewinne sinken. Auch das wäre möglich. Das sind also so ein paar schwarze Schwäne. Ereignisse, die eigentlich niemand wirklich für wahrscheinlich hält, die aber natürlich im Bereich des Möglichen sind. Was sind denn womöglich noch andere Dinge, auf die wir definitiv schauen können, wo wir also wissen, das ist jetzt nicht eine Wahrscheinlichkeit von 0,1%, dass es eintritt, sondern das wissen wir relativ sicher. Und das sind ganz zentral 2 Dinge. Zum einen, dass das Ende der lockeren Geldpolitik naht. In den USA ist es jetzt schon der Fall. Und auch in Europa werden die Anleihenkäufe seitens der Zentralbank allmählich reduziert. Sie finden noch statt, aber nicht mehr in dem Volumen wie vorher. Und 2019 rechnet man womöglich mit der ersten Zinserhöhung. Auch das ist jetzt noch kein so drastisches Ereignis, denn wenn man von einem tiefsten Niveau des Zinsniveaus die Zinsen etwas anhebt, dann sind wir immer noch auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Also das muss man auch relativieren. Wir haben schon im Ratgeber über die Zinswende darüber gesprochen, was es womöglich für Auswirkungen haben kann, wie Unternehmen oder Staaten gerüstet sind für die Zinswende. Hier werden wir jetzt nochmal das Wichtigste zusammenfassen, um das Ganze auch auf das Jahr 2018 übertragen zu können. Wenn jetzt die Geldpolitik gestrafft werden sollte, sowohl in den USA als auch in Europa, womöglich nicht 2018, sondern 2019, kann es zwei Auswirkungen haben. Zum einen werden die Unternehmensgewinne sinken, denn die Unternehmen müssen mehr Geld für ihre Kredite bezahlen allmählich und haben dadurch natürlich höhere Kosten, was logischerweise die Gewinne senkt. Auf der anderen Seite werden auch andere Geldanlagen wie Anleihen oder das Tagesgeldkonto wieder attraktiver, weshalb vermutlich viele Anleger sagen könnten, gut, die Kurse sind jetzt schon lange gestiegen, sobald ich wieder ein paar Prozent Zinsen bekomme, ziehe ich die lieber aus dem Aktienmarkt raus und lege das Geld aufs Tagesgeldkonto. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich auf Dauer die bessere Alternative ist, aber es kann definitiv vorkommen. Deshalb ist das ein Ereignis, was Druck auf die Aktienmärkte ausüben kann. Natürlich müssen wir aber auch sagen, die ganzen Aktienmärkte erwarten schon einen gewissen Zinsanstieg. Also wenn die Zinsen irgendwann angehoben werden, dann werden die Anleger ja nicht aufwachen und sagen, oh, die Zinsen sind gestiegen, da konnte ich mich ja gar nicht darauf vorbereiten. Im Grunde weiß jeder Anleger, der heute anlegt oder der auch in einem Jahr anlegt, dass die Zinsen früher oder später steigen werden. Außerdem müssen wir dazu sagen, dass die Unternehmensverschuldung im Durchschnitt nicht wirklich stark gewachsen ist. Also natürlich wäre es kritisch, wenn wir jetzt sehen, dass alle Unternehmen sich total stark verschuldet hätten, gar keine Rücksicht mehr genommen haben, dass sie einfach sagen, das Geld ist so billig, wir müssen einfach nur Schulden aufnehmen. Das konnten wir nicht beobachten im Durchschnitt. Die Staatsverschuldung ist tatsächlich allerdings gerade in Europa auf einem relativ hohen Niveau, was problematisch werden könnte. Oder es führt dazu, dass eben genau aus diesem Grund die Zinsen nicht so stark angehoben werden, wovon ich eher ausgehe und wovon auch andere Ökonomen eher ausgehen, da es einfach sehr schwierig werden würde für einige Staaten, gerade aus der Eurozone, bei höheren Zinssätzen, die wir vielleicht noch aus früheren Zeiten gewohnt sind, ihre Schulden zurückzuzahlen. Und dieses Risiko ist, denke ich, für die Europäische Zentralbank zu groß, weshalb die Zinsen, wenn sie erhöht werden, maximal moderat erhöht werden, aber nicht sehr stark. Diese Straffung der Geldpolitik ist also definitiv ein Risiko, das wir heute schon kennen. Wir wissen also, die Geldpolitik wird gestrafft und wir wissen nicht genau, wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Was passiert wirklich mit Unternehmen, mit Staaten, wenn die Zinsen angehoben werden, wenn also die jahrelange Politik des billigen Geldes gestoppt wird? Und auch wenn ich da persönlich nun nicht den Weltuntergang kommen sehe, ist es natürlich definitiv ein Risiko, was wir kennen sollten und worauf wir auch bestimmte Maßnahmen ergreifen können, wie wir ja gleich besprechen werden. Das weitere Risiko, was wir heute schon kennen, ist, dass wir hohe Bewertungen haben. Darüber werden wir gleich noch genauer sprechen, über die Bewertungen und was daraus hervorgeht. Aber wir können definitiv festhalten, auf Basis des lange gestiegenen Marktes, dass die Bewertungen heute überdurchschnittlich sind. Wichtig ist natürlich, Bewertungen sind nicht allein am Aktienkurs festzumachen oder an den Aktienkursen im Durchschnitt, sondern müssen ins Verhältnis gesetzt werden zu dem, was realwirtschaftlich existiert, also beispielsweise zu den Gewinnen. Die Frage ist also, was für Preise, was für Kurse gibt es heute für Aktien und was für Gewinne werden im Verhältnis dazu erwirtschaftet und wie war das in der Vergangenheit? Wenn wir uns das Forward-KGV des MSCI Europe anschauen, also eines durchschnittlichen Aktienkorbes aus Europa, inklusive der erwarteten Gewinne oder möglicher Gewinnsteigerung für die nächsten 12 Monate, dann landen wir bei einem Faktor von 14,9, also ein KGV von ca. 15, wohingegen der Durchschnitt langfristig bei 13,5 lag. Hiernach sind wir also leicht überdurchschnittlich bewertet in Europa. Wenn wir das Ganze zyklisch bereinigen, jedenfalls auf Basis der Daten von JP Morgan, da beziehe ich mich auf den Guide to the Markets von Ende 2017, dann entspricht die zyklisch bereinigte Bewertung, also das zyklisch bereinigte KGV, in etwa dem langfristigen Durchschnitt. Schauen wir mal in die USA und betrachten wir das Ganze dort im S&P 500 an, ebenfalls im Guide to the Markets. auf Daten, die bis zum 31. Dezember 2017, also quasi bis 2018 reichen, dann sehen wir, dass in den USA ein durchschnittliches KGV von 16 herrschte und das KGV aktuell mit Gewinnerwartung der nächsten 12 Monate bei 18,2 lag. Und ein günstigeres KGV ist eine günstigere Bewertung, das heißt, auch hier sind wir eher teuer bewertet. Normal ist eine Bewertung von 16, heute sind wir bei 18,2. Zum Vergleich, die Aktienmärkte waren sehr günstig bewertet Anfang der 90er Jahre, dort waren sie ungefähr bei 10, sehr kurz jedenfalls. Und auch 2009 nach dem Zusammenbruch, nach der Finanzkrise, war die Bewertung des KGV auch in etwa bei 10. Wohingegen bei der Dotcom-Blase, also um die Jahrtausendwende, wo viele Internetunternehmen trotz fehlender Gewinne sehr hoch bewertet waren, dort lag das KGV in etwa bei 24. Also wir sehen, die Extremwerte reichen hier von 10 bis 24. Der grobe Rahmen, in dem sich das Ganze abspielt, liegt bei 12,8 bis 19,2. Das sind so die Werte, in denen sich der Markt größtenteils bewegt. Und alles darüber und darunter sind eher Übertreibung oder Untertreibung. Und zwischen 12,8 und 19,2, da bewegen wir uns mit 18,2 auf jeden Fall an der oberen Grenze. Das heißt, definitiv haben wir gerade im US-amerikanischen Markt höhere Bewertungen, selbst wenn wir schon einkalkulieren, dass die Gewinnerwartungen für die nächsten 12 Monate eintreffen sollten. Ein Börsencrash kann im Grunde über zwei verschiedene Wege entstehen. Entweder durch einen schwarzen Schwan, den wir schon besprochen haben, irgendein Ereignis, das wir kaum vorhersehen können, oder durch eine einfach zu teure Bewertung, wo die Menschen irgendwann merken oder die Anleger irgendwann merken, okay, unsere Erwartungen waren viel zu hoch, wir müssen die Erwartung reduzieren und deshalb Aktien verkaufen. Ein Beispiel für den schwarzen Schwan war eher die Finanzkrise mit Lehman Brothers und einfach, dass irgendwo Risiken versteckt waren, die niemand auf dem Schirm hatte. Und kurz vor der Finanzkrise, das kann man ganz schön sehen, lag die Bewertung der Aktienmärkte in den USA bei ca. 15,5. Also einem ziemlich durchschnittlichen Bewertungsniveau bezogen auf das erwartete KGV. Trotzdem sind die Kurse massiv gefallen, eben aufgrund dieses schwarzen Schwans, weil es einfach ein Risiko gab, das die Anleger nicht auf dem Schirm hatten. Die Ursache der Dotcom-Blase 2000 bis 2003 in etwa war aber eben einfach eine massive Überbewertung, dass einfach alle auf diesen Internetzug aufspringen wollten, aber die Unternehmen den Gewinnerwartungen nicht gerecht werden konnten. Und dort hatten wir eben KGVs von 24 teilweise. Davon sind wir jetzt noch entfernt. Wenn wir wirklich in diese Sphären aufsteigen sollten, was die Bewertung angeht, wäre es definitiv ein Punkt, wo man kritisch werden sollte. Kritisch sind wir ja ohnehin schon, aber dann womöglich noch kritischer. Aber dieses Risiko, dass ein Crash nur dann kommen kann, wenn die Kurse hoch bewertet sind, das ist definitiv nicht der Fall. Genauso kann auch eine hohe Bewertung gerechtfertigt werden, wenn einfach die Gewinne sehr, sehr stark steigen werden. Aber wir müssen hier eben ganz realistisch sein. Der Wirtschaft geht es sehr gut und natürlich können die Gewinne auch sehr stark anziehen und damit auch eine aktuell überdurchschnittliche Bewertung rechtfertigen. Nichtsdestotrotz besteht natürlich auch das Potenzial, wenn diese Gewinnsteigerungen nicht wie erwartet stattfinden, dass die Kurse dann etwas nachgeben. Auch wenn es dann natürlich nicht zu einem Crash kommen muss, wie 2002, 2003 oder 2008 während der Finanzkrise. Bis hierhin also erst einmal die Risikoanalyse. Wir haben uns also gefragt, wo lauern vor allem die kurzfristigen Risiken? Und da musst du ganz wichtig wissen, es gibt immer Risiken. Das heißt aber nicht, dass jedes Risiko dazu führen wird, dass die Börse abstürzen wird, sondern es gibt auch Risiken, die irgendwann gelöst werden. Beispielsweise das Risiko des Endes der lockeren Geldpolitik. Sollte es dazu kommen, dass die Geldpolitik gestrafft wird, die Zinsen erhöht werden und alle merken, die Unternehmen schaffen das, die Wirtschaft schafft es, auch bei höheren Zinsen erfolgreich zu funktionieren, dann werden die Aktienmärkte das höchstwahrscheinlich belohnen, weil es weniger Risiko gibt. Natürlich ist dann die Frage, was überwiegt? Überwiegt das geringere Risiko und die Aktienkurse steigen oder wird es sich ungefähr die Waage halten, weil Menschen trotzdem noch aufgrund höherer Zinsen ihr Geld eher umschichten? Das ist dann aber eher spekulativ. Wichtig ist jedoch, Risiken gibt es immer. Wenn Risiken bewältigt werden, dann ist in der Regel mit Kursanstiegen zu rechnen. Und Risiken gibt es immer und sie wird es immer geben. Das musst du definitiv wissen. Die Risiken, die aktuell drohen, sind entweder ein schwarzer Schwan, also irgendein Ereignis, das kaum jemand vorhersieht oder heute für realistisch hält, beispielsweise, dass ein Land aus dem Euro austritt oder dass ein Staat komplett pleite geht, der eine gewisse Bedeutung in der Weltwirtschaft hat, oder dass womöglich der Ölpreis auf über 100 Euro oder noch mehr steigt. Die anderen beiden Risiken, die wir heute definitiv identifizieren können, die Risiken sind zum einen, dass die lockere Geldpolitik gestrafft wird, in den USA schon jetzt, 2018, in Europa womöglich 2019 oder 2020. Dort ist der Weg noch etwas weiter, aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was auf uns als Anleger und auf den Markt definitiv zukommt. Und das andere Risiko sind eben die überdurchschnittlichen Bewertungen, die wir in den größten Aktienmärkten der Welt, vor allem in den USA, haben. Es gibt auch noch andere Aktienmärkte, auf die werden wir gleich zu sprechen kommen. Und das stellt sozusagen auch den Übergang dazu dar. Nämlich jetzt, wenn wir mal zu den Maßnahmen kommen. Wenn wir jetzt mal so die Status Quo-Analyse gemacht haben, wir haben die Risikoanalyse gemacht, dann können wir uns ja fragen, okay, darauf basierend musst du natürlich herausfinden, je nachdem, was in deinen Augen wahrscheinlich ist oder nicht, je nachdem, wie renditeorientiert oder sicherheitsorientiert du anlegen möchtest, wie du vorgehst. Und diese Maßnahmen könnten dir ein paar Inspirationen geben, wie du einfach vorgehen kannst und dein Depot gut aufstellen kannst für 2018 und womöglich auch die Folgejahre. Und dafür habe ich ganz konkret 5 Maßnahmen für dich, aus denen du auswählen kannst. Und ich werde dir auch noch zusätzliche Wertpapiere bereitstellen, mit denen du diese umsetzen kannst. Das heißt, die ersten beiden Maßnahmen sind vor allem psychologischer Natur. Die anderen drei, also die Maßnahmen 3, 4 und 5, sind konkrete Ratschläge für mehrere Märkte, Regionen oder einfach Aktiengruppen, die für dich womöglich interessant sind. Und da werde ich dir auch direkt Wertpapiere bereitstellen. Das sind natürlich keine Kaufempfehlungen, sondern einfach nur Inspiration. Und du musst für dich selbst prüfen, ob das Ganze für dich interessant ist oder nicht. Aber ich würde sagen, wir legen mal direkt los und schauen uns die Maßnahme Nummer 1 an. Und zwar solltest du kein Truthahn sein. Was meine ich damit? Ein Truthahn wird in den USA üblicherweise an Thanksgiving verspeist. Und das Leben eines Truthahns läuft eigentlich so ab, dass er jeden Tag gefüttert wird. Jeden Tag aufs Neue. Am Anfang ist er vielleicht noch skeptisch. Oh, was wollen die Menschen hier mit mir? Aber er wird jeden Tag gefüttert. Er wird immer dicker. Ihm geht es immer besser. Und mit jedem Tag, den er gefüttert wird, bekommt er mehr Vertrauen zu den Menschen. Und irgendwann, wenn sein Vertrauen maximal ist, wenn sein Wohlbefinden maximal ist, wird er auf einmal geschlachtet und verspeist. Der Truthahn hat sich daran gewöhnt, was Tage oder womöglich Monate lang passiert ist. Und genau das passiert uns auch als Anlegern. Wir haben nun mal eine Phase von lange gestiegenen Märkten. Und viele Anleger ignorieren dann, dass es zu Korrekturen kommen kann. Viele Anleger kennen es auch gar nicht, wenn das Depot mal rote Zahlen aufweist, wenn es einfach mal gesunken ist. Und man darf einfach nicht vergessen, dass es völlig normal ist. Wir dürfen nicht glauben, dass es normal sei, dass die Kurse immer steigen, sondern wir müssen immer bedenken, die Kurse an der Börse bewegen sich auf und ab. Glücklicherweise steigen sie öfter, als dass sie fallen, aber trotzdem gibt es immer wieder Rücksetzer, Korrekturen und manchmal, wenn es sehr hart kommt, auch ganze Crashs. Und das ist völlig normal. Es ist kein Grund, alles über den Haufen zu schmeißen. Aber das Problem ist, dass genau das passiert. Dass Anleger genau das machen, ihre ganze Geldanlage über den Haufen schmeißen, weil sie irgendwann nicht mehr damit rechnen, dass es auch mal Rücksetzer geben kann. Genau wie der Truthahn, der nicht mehr damit rechnet, dass er irgendwann geschlachtet wird, obwohl er doch 300 Tage am Stück gefüttert wurde. Und so musst du jedenfalls auch denken, und zwar kein Truthahn zu sein, sondern immer damit zu rechnen, es kann auch zu Rücksetzern kommen und einfach das Ganze schon einkalkulieren und dann nicht völlig überrascht zu sein und nicht zu wissen, was du dann machst. Gleichermaßen solltest du in meinen Augen deine Renditeerwartung senken. Denn, wir haben es schon besprochen, die Bewertungen sind eher am oberen Ende. Der Wirtschaft geht es sehr gut, was tendenziell auch positiv für unsere Aktien ist, aber was auch schon zu einem großen Teil in den Aktienkursen enthalten ist. Wir können vor allem dann noch hohe Renditen erreichen, wenn die positiven Erwartungen übertroffen werden. Und dieses Potenzial ist definitiv begrenzt, einfach weil die Erwartungen schon so hoch sind, weil es der Wirtschaft schon so gut geht. Natürlich kann es dazu kommen, dass die Unternehmen und die Weltwirtschaft jetzt noch auf Jahressicht sehr, sehr stark wachsen wird. Und dann wird sich das auch definitiv in den Aktienkursen widerspiegeln und dann werden Aktien auch gute Renditen liefern. Aber wenn du vielleicht aus der Vergangenheit Renditen von 10-20% pro Jahr gewohnt bist, dann wird das definitiv schwierig, diese auch über die nächsten 5 Jahre zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass Aktien jetzt eine schlechte Geldanlage sind. Vor allem deshalb nicht, weil die anderen Geldanlagen genauso gelitten haben sozusagen. Das bedeutet, auch Immobilien sind über die letzten Jahre massiv im Preis gestiegen. Auf dem Tagesgeldkonto oder bei Staatsanleihen bekommst du kaum noch Zinsen. Also durch die Niedrigzinspolitik haben sich zahlreiche Geldanlagen in ihrem Chance-Risiko-Verhältnis etwas verschlechtert. Das bedeutet, nur weil jetzt vielleicht deine Renditeerwartung bei Aktien nicht mehr bei 10% liegt oder nicht mehr bei 8%, sondern vielleicht bei 5%, sind Aktien im Vergleich der Anlageklassen trotzdem immer noch eine der besten, wenn nicht sogar die beste Anlageklasse. Nicht nur aus Renditesicht, sondern auch, weil du womöglich dein Geld dort vor der Inflation schützt, was du beispielsweise bei Bargeld oder einem Tagesgeldkonto nicht machst, was gerade vor dem Hintergrund einer expansiven Geldpolitik, wie wir sie erleben, in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Und ich möchte dir auch gerne einen groben Anhaltspunkt dafür geben, welche Renditeerwartung womöglich realistisch ist. Das Wichtige ist natürlich nur, wenn wir über Renditeerwartungen sprechen, dann können wir mal in die Vergangenheit schauen. Wir können schauen, wie hoch war die Bewertung in der Vergangenheit, welche Rendite folgte daraufhin in dem nächsten Jahr oder in den nächsten 5 Jahren oder einem beliebigen Zeitraum. Das sind aber immer nur Durchschnittswerte. Das heißt, es gibt immer mal Ausreißer, die das Ganze in die eine oder die andere Richtung verzerren. Sei dir dessen also immer bewusst. Nichtsdestotrotz können diese Durchschnittswerte schon einen groben Indikator darstellen. Im Guide to the Markets von JP Morgan prognostizieren diese eine erwartete Einjahresrendite von ca. 8% für den S&P 500, also in den USA, wobei Einjahresrenditen sehr, sehr weit auseinander gehen. Die 5-Jahres-Rendite liegt basierend auf den historischen Daten bei ca. 5% pro Jahr. Das bedeutet, jemand, der heute in den US-amerikanischen Aktienmarkt, in den S&P 500, bei der aktuellen Bewertung investiert, hat eben basierend auf dieser Bewertung, basierend auf den historischen Daten, im Durchschnitt eine Renditeerwartung von 5% pro Jahr, was leicht unterdurchschnittlich ist im Vergleich zu den Renditen, die Aktien sonst geliefert haben, was aber trotzdem noch höher ist als die meisten anderen Anlageklassen. Auch Robeco hat das Ganze berechnet nach dem Stand vom 30.11.2017 für verschiedene Regionen. Diese prognostizieren basierend auf den aktuellen Bewertungen und Wachstumsprognosen Aktienrenditen in den USA über die nächsten 5 Jahre von 3,2% pro Jahr. Sie sind also noch etwas pessimistischer. In den Industrienationen generell 4,4% pro Jahr, in Deutschland 5,6% pro Jahr und in Europa 6,2% pro Jahr. Also auch hier sehen wir noch Unterschiede in den einzelnen Regionen, auf die werden wir auch gleich noch in Maßnahme oder in Handlungsvorschlag Nummer 3 weiter eingehen, verschiedene Regionen und wie du diese gewichten könntest. Hier sehen wir aber auch, die Spanne der erwarteten Renditen reicht von 3,2% in den USA bis 6,2% in Europa und zum Vergleich, in den letzten 10 Jahren lag die Rendite bei 6,4%. Also, um diesen Tipp zusammenzufassen, du solltest kein Truthahn sein und denken, nur weil die Kurse ewig gestiegen sind, werden sie ewig weiter steigen. Du solltest auch es als realistische Option sehen, dass es auch zu Rücksetzern kommen kann und kommen wird. Wie groß ist dann natürlich die Frage, das wissen wir nicht. Und darüber hinaus solltest du deine Renditeerwartung senken, also nicht enttäuscht sein, wenn es nicht 10% oder mehr pro Jahr an Rendite gibt, sondern auch damit rechnen, dass es mal weniger gibt, aber trotzdem nicht auf Aktien verzichten, da Aktien auch jetzt noch, gerade im Vergleich der anderen Anlageklassen, oftmals die attraktivere Wahl sind. Maßnahme Nummer 2, kurz und knapp, du solltest nicht den letzten Notgroschen in den Aktienmarkt stecken. Wenn wir in manchen Phasen sind, also natürlich ist es im Nachhinein immer leicht zu behaupten, ja 2009, da hätte man all sein Geld in den Aktienmarkt stecken sollen, auch da hätte es natürlich noch weiter runtergehen können, aber eben basierend auf der Bewertung, die ich ja schon genannt habe. 2009 hatten wir ein KGV, ein erwartetes KGV von 10, heute von 18, also eine fast doppelt so hohe Bewertung im Vergleich zu den Gewinnen in den USA, dann wäre das schon eher ein Grund, wo man sagen könnte, gut, jetzt geht man relativ forsch ran, jetzt investiert man relativ stark in die Aktienmärkte. Genau das würde ich jetzt aber nicht empfehlen. Wenn du dich also gerade in einer solchen Phase sicherer fühlst, wenn du vielleicht trotz des fehlenden Zinssatzes ein bisschen mehr Geld aufs Tagesgeldkonto packst, statt wirklich jeden Euro, den du übrig hast, direkt in den Aktienmarkt zu stecken, dann ist das in meinen Augen definitiv eine vernünftige Option, jedenfalls wenn es dafür sorgt, dass du dich sicherer fühlst. Trotzdem müssen wir natürlich im Durchschnitt immer beachten, ein Euro, der in Aktien investiert ist, wird durchschnittlich immer besser sein als ein Euro, der einfach nur auf dem Konto rumliegt und nichts tut. Das müssen wir natürlich beachten, aber natürlich gehören auch die Schwankungen und deine Risikotoleranz zu dieser Gleichung dazu und da solltest du eben für dich entscheiden, wie viel Risiko du in der aktuellen Marktphase gehen möchtest. Und wenn du eben jetzt mal sagst, gut, dein Tagesgeldkonto beträgt normalerweise 6 Netto-Kaltmieten oder eben das, was du brauchst, um 6 Monate davon leben zu können, also beispielsweise du brauchst 1.500 Euro im Monat zu leben, dann packst du vielleicht 9.000 Euro aufs Tagesgeldkonto. Ja, je nachdem, wie sicher dein Job ist, für wen du noch Verpflichtung hast, kann das natürlich abweichen. Aber dann könntest du womöglich sagen, gut, du belässt jetzt diese Summe nicht bei 9.000 Euro, sondern du gehst hoch auf 10, 11, 12.000 Euro. Und angenommen, die Marktphase ändert sich nochmal irgendwann, dann kannst du natürlich auch diesen zusätzlichen Puffer wieder abbauen. Also das wäre definitiv eine Option, die du jetzt nutzen könntest. Oder du gehst einfach anders vor und investierst regelmäßig. Das heißt, wenn du jetzt Beträge hast, die du investieren willst, vielleicht auch wenn du relativ neu an der Börse bist oder durch andere Umstände größere Beträge für einmalige Investments hast, dass du diese auf gewisse Zeiträume aufteilst. Dass du sagst, du investierst heute ein Drittel, in 6 Monaten ein Drittel und in 12 Monaten ein Drittel. Ja, das wäre also eine mögliche Option, dass du sagst, es ist jetzt kurzfristig nicht mit den rasantesten Kursanstiegen zu rechnen. Es könnte aber sein, dass es auch mal bergab geht, ja, und dass du dann einfach sagst, egal was passiert, du möchtest dein Geld an verschiedenen Zeitpunkten investieren, um eben für den Fall der Fälle, dass es bergab gehen sollte, noch Geld auf der hohen Kante zu haben, was du dann günstiger investieren kannst. Also einfach eine ganz normale Strategie, um dein Risiko zu senken, das wäre eben dieses regelmäßige Investieren, wie es auch beim Sparplan der Fall ist, wo du eben den sogenannten Cost-Average-Effekt nutzt, weil du eben dann deine Geldanlage oder deinen Einstiegskurs an den Durchschnittskurs annäherst. Das ist also Tipp Nummer 2. Investiere nicht den letzten Notgroschen in den Aktienmarkt, vor allem nicht dann, wenn du nicht damit leben kannst, dass dieser sich auch mal um 20-30% vermindert oder sogar auch 50%. Und wenn du keine Lust auf großes Risiko hast, gerade wenn du größere einmalige Summen investierst, investiere diese regelmäßig. Nun kommen wir noch zu 3 Tipps oder 3 möglichen Ratschlägen und Maßnahmen, die du ergreifen kannst, die ganz konkret auf Wertpapiere abzielen. Einige davon kennst du schon, wenn du dir die anderen Ratgeber angeschaut bzw. angehört hast. Diese werde ich hier aber nochmal für dich zusammenfassen und noch etwas ergänzen. Tipp Nummer 3 ist, dass du einfach auf günstigere Bewertung setzt. Wie gesagt, wenn wir vom Aktienmarkt sprechen, müssen wir immer bedenken, es gibt eigentlich nicht den einen Aktienmarkt, sondern es gibt viele unterschiedliche Aktienmärkte in vielen unterschiedlichen Ländern. Und gerade die Bewertungen in den USA sind sehr, sehr hoch. Und auch diese Bewertungen lassen mich skeptisch werden. Und deshalb investiere ich persönlich auch nicht den Großteil des Geldes, welches ich neu investiere, in die USA, sondern gehe dort auch gerne ein bisschen mehr Risiko mit anderen Regionen ein, die aber noch deutlich günstiger bewertet sind. Dazu gehört zum einen Europa, teilweise auch Japan, also wirklich Industrienationen, wo einfach noch mehr Risiken vorhanden sind. Gerade Europa hat eben mit höheren Staatsverschuldungen zu kämpfen, gerade mit der Flüchtlingskrise zu kämpfen und ist wirtschaftlich nicht wirklich auf dem Stand wie die USA und deshalb ist es noch etwas günstiger bewertet und diese Risiken können eben, wenn sie gelöst werden, zu steigenden Aktienkursen führen. Deshalb könnte Europa noch interessanter sein als die USA, gleichzeitig aber auch Japan. Auch diese sind gerade im historischen Vergleich noch relativ günstig bewertet. Das sind also so Industrienationen-Alternativen, die du wählen könntest. Andere Möglichkeiten, die noch etwas spekulativer sind, sind, dass du womöglich mal auf Griechenland schaust. Das wäre sozusagen ja auch ein weißer Schwan quasi, dass Griechenland, die ja völlig abgestürzt sind, wo der Aktienmarkt zeitweise um 98% fast eingebrochen ist, dass dieser sich langsam erholt und dass Griechenland wieder auf die Beine kommt. Dann könntest du dort beispielsweise investieren. Dazu werde ich dir auch ein ETF mit entsprechender Wertkennnummer geben. Oder du investierst in Russland. Auch Russland ist aktuell sehr, sehr günstig bewertet. Auch weil die Branchen dort sehr stark vom Öl abhängig sind. Weil auch der Rubel eine sehr unsichere und sehr volatile Währung darstellt. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal auf die Bewertung am 29. Dezember 2017 schauen, dann sehen wir, dass Russland ein Kursgewinnverhältnis von 7,4 hat und ein erwartetes Kursgewinnverhältnis auf Basis der Gewinnerwartung für die nächsten 12 Monate von 6,7. Außerdem ein KBV von 0,8. Also das sind sehr, sehr günstige Bewertungen, die definitiv etwas riskanter sind, eben weil wir hier Unsicherheiten wie die Währung haben, das politische System, eine höhere Abhängigkeit vom Öl- oder Energiesektor, der beispielsweise im MSCI Russia, der 22 Aktien umfasst, knapp 50% ausmacht. Dessen musst du dir auf jeden Fall bewusst sein, aber historisch gesehen haben niedrigere Bewertungen eben zu höheren Renditen geführt und immer wenn es niedrigere Bewertungen gab, waren es eben solche Gründe, die vorhanden waren. Ja, nur wenn es solche Risiken gibt, gibt es eben auch niedrigere Bewertungen und oftmals kann es eben dann eine Chance sein, wenn diese Risiken gelöst werden oder ja, wenn diese einfach nur dazu führen, dass die Gewinne nicht fallen, sondern die Gewinne einfach nur stabil bleiben, dann kann auch schon ein Stabilbleiben der Gewinne zu Kursanstiegen führen. Also aus diesem Grund wäre womöglich auch Russland ein interessanter Kandidat. In Griechenland sprechen wir aktuell von einem KGV von 21,44, was tatsächlich sehr hoch ist, aber wenn wir die Gewinnerwartung für die nächsten 12 Monate mal betrachten, liegen wir nur noch bei einem erwarteten KGV von 12,3, was dann schon wieder sehr günstig ist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei nur 0,56. Also vereinfacht ausgedrückt sind die griechischen Aktien im Durchschnitt nur mit der Hälfte dessen am Markt bewertet, was sie wert wären, wenn wir das ganze Unternehmen sofort verkaufen würden. Mit welchen Werten also die Unternehmen ihre Vermögenswerte wie Maschinen, Produkte, Rohstoffe und in der Bilanz ausgewiesen haben. Und das sind natürlich schon speziellere Fälle, also Europa und Japan nicht, das sind Industrienationen, die im Vergleich zu den USA noch günstiger bewertet sind. Dann haben wir eben diese einzelnen Fälle wie Russland und Griechenland, aber wir haben auch noch einen sehr spannenden Markt oder eine sehr spannende Region, und zwar die Schwellenländer. Gerade jetzt haben Schwellenländer zum Jahreswechsel von 2017 auf 2018 ein KGV von 15 und ein erwartetes KGV von 12,5. Also eine sehr günstige Bewertung, sowohl nach den aktuellen Gewinnen, die heute schon vorhanden sind, als auch nach den erwarteten Gewinnen. Und das Spannende ist eben, dass die Schwellenländer günstiger bewertet sind als die Industrienationen, obwohl sie höhere Wachstums- und höhere Gewinnwachstumsprognosen haben und gleichzeitig im Durchschnitt weniger verschuldet sind als die Aktien aus den Industrienationen. Ein zentraler Grund dafür liegt natürlich darin, dass in den Schwellenländern viele Unternehmen aus Ländern enthalten sind, die politische Unsicherheiten haben, Währungsunsicherheit haben, die oft auch von gewissen Rohstoffen abhängig sind. Also die größten Länder in diesem MSCI Emerging Markets sind China mit knapp 30%, Südkorea mit ca. 15%, Taiwan mit 11,2%, Indien mit knapp 9%, Südafrika mit 7% und noch andere mit ca. 28%. Also das sind natürlich Länder, die ein gewisses Gefahrenpotenzial bergen, aber in der Summe denke ich, dass Schwellenländer aktuell sehr interessant sind, einfach weil diese Risiken eben heute schon zu einem Großteil im Preis enthalten sind und dass sie gerade vor dem Hintergrund der teureren Bewertung in den USA, dem größten aller Aktienmärkte, noch eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen. Und wenn dir Schwellenländer noch zu riskant sind oder es dir zu riskant erscheint, dort jetzt deine Gewichtung hochzuschrauben im Depot, gibt es ja auch die Möglichkeit, Staatsanleihen aus Schwellenländern zu kaufen, die noch höhere Renditen liefern als die Staatsanleihen aus den Industrienationen. Und um dir da auch einen konkreten Anhaltspunkt zu geben, so liefern die Staatsanleihen aus Deutschland aktuell ca. Renditen von 0,36%, in den USA 2,35% pro Jahr, in den Schwellenländern ca. 5% pro Jahr. Also Anleihen sind ja generell ein etwas sichereres Konstrukt als Aktien und bei Staatsanleihen aus Schwellenländern bekommst du im Durchschnitt 5% pro Jahr, was ebenfalls interessant sein kann. Also, so viel zu Tipp Nummer 3. Setze auf günstigere Bewertungen, wenn du nicht in den größten Aktienmarkt der Welt oder wenn du weniger in den größten Aktienmarkt der Welt in die USA investieren möchtest, weil er dir womöglich zu teuer geworden ist. Und dann könntest du, wenn du auf Industrienationen gehst, mehr auf Europa und Japan umschichten oder eben auch auf Russland, Griechenland oder generell Schwellenländer. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 4. Und zwar kannst du auf mögliche Profiteure vom Zinsanstieg setzen. Auch darüber habe ich schon im Ratgeber zur Zinswende gesprochen. In erster Linie wäre dafür zum einen Unternehmen interessant, die aus eher defensiven Branchen kommen, also nicht zyklische Branchen, beispielsweise zyklisch sind Autohersteller. Das sind eben Dinge, die man eher vom Konjunkturzyklus abhängig macht, ob man sich nun ein neues Auto kauft oder nicht. Wenn du aber irgendwo im Bereich der Konsumgüterhersteller bist, das sind eher defensive Branchen oder Versorger oder Telekommunikationsunternehmen. Genauso können Banken von Zinsanstiegen profitieren, denn Banken leiden sehr darunter oder auch Versicherer leiden oft unter diesen niedrigen Zinsen, denn das Bankengeschäft beruht ja zentral auch auf der Fristentransformation. Das bedeutet, wir legen unser Geld auf das Konto bei der Bank und die Bank kann es dann als Kredit beispielsweise weiterverleihen. Wenn die Zinsen allerdings immer weiter gegen Null drücken, dann kann die Bank irgendwann kaum noch Zinsen für die Kredite bekommen und dann nimmt eben die Spanne ab. Die Spanne zwischen dem, was die Bank uns gibt und dem, was die Bank als Kredit erhält. Und diese Spanne kann wieder größer werden, wenn die Zinsen ansteigen. Also womöglich könnten auch Finanzunternehmen von einem Zinsanstieg profitieren. Vor allem sind Banken aktuell auch gezwungen, wenn sie freies Kapital haben, dieses oftmals in deutsche Staatsanleihen mit negativer Rendite zu investieren. Sie verlieren also Geld, wenn sie es irgendwo bunkern. Und das Ganze könnte sich natürlich auch ändern, wenn die Zinsen steigen. Wir haben also zum einen eher defensive Branchen, die von einem Zinsanstieg profitieren könnten. Wir haben Banken oder generell, wenn du nicht unbedingt Branchen willst, die davon profitieren, die aber nicht so sehr darunter leiden, dann könntest du auf Qualitätsunternehmen setzen, entweder durch ein ETF oder durch individuelle Auswahl, wenn du in einzelne Aktien investierst, und da dann einfach als zentrales Kriterium einen geringen Verschuldungsgrad ansetzen. Denn wenn die Zinsen steigen, leiden natürlich die Unternehmen, die wenig verschuldet sind, am wenigsten darunter, da ihre Fremdkapitalkosten dann kaum steigen werden. Wohingegen natürlich hochverschuldete Unternehmen damit mehr Probleme haben werden. Das wären also drei mögliche Profiteure von einem Zinsanstieg: Unternehmen mit geringer Verschuldung, defensive Branchen oder Unternehmen aus defensiven Branchen, Telekommunikationsunternehmen, Versorger, Konsumgüterhersteller und ähnliche, oder eben auch Banken. Womöglich auch ein Mix aus diesen Bereichen, auch das ist natürlich möglich. Und kommen wir zum letzten Tipp, und zwar Tipp Nummer 5. Du könntest auf die Unternehmen setzen, die eher Profiteure in Spätphasen eines Bullenmarktes sind. Und das sind eher Substanzaktien, das sind also große Aktien. Viele Anleger sind sich natürlich dessen bewusst, dass die Kurse schon länger gestiegen sind. Dabei ist dann oftmals nicht unbedingt die klügste Investition die in irgendwelche kleinen oder riskanten Unternehmen, die womöglich vor einer Riesenentdeckung und einem Riesendurchbruch stehen, sondern oftmals sind die Unternehmen interessanter, die eher substanzorientiert sind und von denen man auch weiß, die gibt es noch in 5 oder die gibt es womöglich noch in 10 Jahren. Natürlich weiß man es nie, aber es gibt natürlich schon grobe Wahrscheinlichkeiten, dass beispielsweise ein Unternehmen wie Apple oder Coca-Cola nicht unbedingt in 5 Jahren von der Bildfläche verschwunden ist. Dazu kommt, dass in den letzten Jahren vor allem die Technologieaktien massiv gestiegen sind und für den Großteil der Kursanstiege in den Indizes verantwortlich sind. Also die großen Unternehmen wie Amazon, Facebook oder auch Apple, Netflix, diese sind eben sehr gestiegen und diese haben sozusagen die Gunst der Anleger. Jeder möchte heute genau diese Wachstumsunternehmen kaufen. Das Problem ist natürlich, dass es nicht ewig gut gehen kann, dass nur eine Art von Aktien auf ewig steigen kann. Ja, das wird natürlich nicht funktionieren. Und ein ganz guter Indikator dafür ist oft, wie die Bewertungsspanne von verschiedenen Aktiengruppen auseinandergeht. Wenn wir uns also auch hier mal das KGV einfach anschauen, da gibt es natürlich auch noch andere Indikatoren, aber am Beispiel des KGVs wird das, denke ich, ganz gut klar, dann können wir mal anschauen, welches KGV haben denn diese Wachstumsunternehmen im Durchschnitt und welches KGV haben die Substanzaktien im Durchschnitt, die eben nicht diese hohen Wachstumsraten haben, die aber eher solide sind. Und dann sehen wir eben, dass dieses Verhältnis in den letzten Jahren immer weiter auseinandergedriftet ist. Und irgendwann, wenn dieses Verhältnis zu groß wird, war das ein relativ guter Indikator dafür, dass die Anleger scheinbar zu sehr nur auf Wachstum geachtet haben, aber nicht auf die Aktien, die womöglich einfach gut oder günstig bewertet sind, die einfach solide sind. Dazu sagt beispielsweise der Fondsmanager der niederländischen Fondsgesellschaft NN Investment Partners mit dem Namen Nicolas Sima, die Bewertungsunterschiede zwischen den teuersten und günstigsten Aktien über alle Sektoren sind nicht mehr weit vom Punkt entfernt, den sie während der Technologieblase 1999 erreicht hatten. Also wenn wir uns einfach die Aktien anschauen, die am teuersten bewertet sind und die am günstigsten bewertet sind, dann ist diese Spanne aktuell sehr, sehr groß. Was darauf hindeuten könnte, dass diese Spanne in Zukunft sich eher wieder dem Durchschnitt annähern wird, dass diese Spanne also eher wieder zurückgehen wird. Das bedeutet, dass die sehr teuer bewerteten Aktien nochmal eher fallen werden und dass die sehr, sehr günstig bewerteten Aktien am unteren Ende eher steigen werden. Dadurch würde diese Spanne eben wieder kleiner werden. Die Konsequenz oder die Schlussfolgerung daraus wäre also, in dieser Marktphase eher auf Substanzaktien zu setzen. Nicht unbedingt auf die Aktien, die super teure Bewertungen haben, die sehr, sehr spannend sind natürlich, aber die womöglich auch höhere Risiken haben und die schon sehr lange sehr stark gestiegen sind und die diesem Aufwärtstrend womöglich nicht mehr lange gerecht werden können. Einfach weil diese Spanne in den Bewertungen schon so groß ist, dass sie womöglich etwas übertrieben ist und dass dann eben eher Substanzaktien noch gut dastehen werden. Gerade auch vor dem Hintergrund, den wir vorhin in Tipp Nummer 4 besprochen haben, wer profitiert dann von einem Zinsanstieg? Das sind dann vielleicht niedrig verschuldete Unternehmen aus eher defensiven Branchen, vielleicht auch Banken. Und all das sind eben auch eher Substanzaktien als die großen Wachstumsaktien, die wir kennen wie Tesla oder Amazon oder Netflix. Das sind also die 5 Maßnahmen, die ich dir jetzt nochmal kurz zusammenfasse. Und ganz wichtig, das sind alles keine Kaufempfehlungen und du solltest das nicht einfach alles blind nachmachen. Entscheide für dich, wo du Risiken siehst, wo du womöglich auch Chancen siehst, wie auch du selbst als Anleger gestrickt bist, wie dein Depot schon aufgebaut ist. Und darauf basierend kannst du dann entscheiden, ob du mit diesen Tipps oder ob du mit diesen Handlungsvorschlägen gewisse Anpassungen in deinem Depot vornimmst. Ratschlag Nummer 1 war, sei kein Truthahn. Gewöhne dich nicht daran, dass die Kurse immer noch steigen, sondern es kann auch mal zu Korrekturen kommen, es können auch mal Jahre mit negativer Rendite wiederkommen. Senke außerdem deine Renditeerwartung. Historisch liegt diese aktuell, wenn wir auf die USA oder generell auf die Industrienation schauen, ungefähr bei 4-5%. Auch wenn das natürlich nur ein Durchschnittswert ist. Maßnahme Nummer 2, investiere nicht den letzten Notgroschen in den Aktienmarkt und wenn du größere Summen einmalig investieren willst, teile diese womöglich auf mehrere Zeiträume auf, sodass du den sogenannten Cost-Average-Effekt nutzt. Maßnahme Nummer 3, setze generell auf günstigere Bewertungen, statt unbedingt in die teuersten Regionen zu investieren, zu denen vor allem die USA gehören. Schau also, was die Industrienation angeht, vielleicht mal auf Europa und auch Japan oder schau mal auf Schwellenländer oder auch gezielt Russland oder Griechenland. Dort erwarten dich noch günstigere Bewertungen, die womöglich für deine Aktienrenditen in Zukunft etwas höher sein können, als wenn du nun in die USA gehst. Basierend auf den aktuellen Bewertungen, die wir beobachten können, wäre das definitiv der Fall. Maßnahme Nummer 4, setze auf Profiteure von einem Zinsanstieg. Dazu können Banken gehören, eher defensive Branchen wie Versorger oder Telekommunikationsdienstleister oder ähnliche oder einfach Qualitätsunternehmen, die nur eine geringe Verschuldung haben. Und Maßnahme Nummer 5, setze auf die Profiteure in Spätphasen des Bullenmarktes, also eher auf Substanzaktien, gerade weil die Spanne der Bewertung zwischen den teuersten und den günstigsten Unternehmen sehr, sehr groß ist aktuell und dass es eben oftmals ein Indikator dafür ist, dass diese Spanne wieder eher abnehmen wird und dass alle aktuell zu sehr den Wachstumsaktien hinterherlaufen. Und wenn dieser Unterschied sich relativiert, werden Wachstumsaktien eher fallen oder womöglich gleich bleiben, während Substanzaktien eben zulegen können und dieser Spread, also diese Spanne, dann eben geringer wird. Das sind also die 5 Maßnahmen und das war es soweit zum Marktausblick für 2018. Ich hoffe, das ist dir nicht zu ausführlich, nicht zu lang geworden. Ich möchte das Ganze ja immer so kompakt wie möglich halten, um dir einfach die wichtigsten Informationen komprimiert zu präsentieren. Schreib mir gerne deine Meinung, ob du sagst, das soll lieber noch ein bisschen kürzer oder das passt so. Ich fasse jedenfalls nochmal ganz kurz zusammen, was wir insgesamt besprochen haben. Wir haben Jahre des steilen Wachstums hinter uns. Wir haben einen langen Bullenmarkt. Der Wirtschaft geht es unter dem Strich gut, auch wenn es natürlich Risiken gibt. Vor allem sind diese Risiken ein möglicher schwarzer Schwan, also ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, was trotzdem eintreten kann, ein Ende der lockeren Geldpolitik oder einfach zu hohe Bewertungen an den Aktienmärkten, die aber noch nicht das Niveau erreicht haben, wie beispielsweise zur Dotcom-Blase, die einfach nur etwas überdurchschnittlich sind. Und ob diese Bewertungen rechtfertigt sind, zeigt sich eben anhand der Gewinnentwicklung der nächsten Jahre. Die 5 Maßnahmen zielen darauf ab, dass du zum einen einfach gedanklich vorsichtiger wirst, dass du gedanklich einkalkulierst, dass es mal zu Rücksetzern kommen kann oder womöglich nicht immer zu diesen Kursanstiegen kommt, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben und dass du womöglich deine Depotgewichtung eher in Richtung Substanzaktien, in Richtung defensiver Branchen lenkst und womöglich tendenziell eher in Regionen, die günstiger bewertet sind als die USA, solltest du einen Großteil deines Geldes dort investiert haben. Das war es also mit dem Marktausblick für 2018. Ich bin gespannt, wie der Marktausblick für 2019 aussehen wird. Dann werden wir hier natürlich mal das Ganze, was wir hier besprochen haben, Revue passieren lassen. Werden mal gucken, was davon vielleicht aufgegangen ist, was nicht, was auch die Gründe dafür sind, welche Dinge davon vielleicht anders gemacht werden könnten oder welche davon beibehalten werden sollten. Oder einfach, wie die Börse dann aussieht. Ja, ein Jahr ist ja noch lang hin, ein Jahr ist an der Börse viel Zeit und ich bin gespannt, wo wir dann stehen werden. Zu den konkreten Ratschlägen, die ich dir hier genannt habe, werde ich dir natürlich auch noch Wertpapiere geben. Das sind, wie gesagt, keine Kaufempfehlungen. Es soll für dich einfach als Inspiration dienen, dass du direkt ein paar Wertpapiere hast, mit denen du gewisse Strategien oder gewisse Maßnahmen einfach umsetzen kannst. Einfach für dich als Inspiration. Prüfe immer selbst, welche Chancen oder welches Risiko diese für dich bieten und ob diese zu deinem Depot und zu dir als Anleger passen. Abschließend bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du ein paar Impulse für dich damit herausnehmen konntest und dass du nun einen klareren Blick auf die Situation an den Börsen hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis dann.